Ja, der Bruder Michael Fehmel aus der Versammlung Reinickendorf-Mitte, der ist hier angereist zu uns, da freuen wir uns drüber. Und sein Thema, das er uns vorträgt, lautet, worauf sich unser Vertrauen in die göttliche Urheberschaft der Bibel stützt. Bitte, Bruder Fehmel.
Es gibt heute viele Menschen, die bezweifeln diese göttliche Urheberschaft der Bibel. Wenn sie das nicht sogar offen verneinen, und wir haben persönlich sicherlich auch schon diese Erfahrung gemacht. Es gibt dort zum Beispiel in einem von Atheisten herausgegebenen Traktat die Aufforderung, wollen Sie dabei mitwirken, dass dieses Buch, die Bibel, aus den Händen von Kindern, aus anständigen Familien sowie aus Hotelzimmern und Pensionen verschwindet? Oder ein anderer atheistischer Autor, der schrieb, er bezeichnete die Bibel als Märchenbuch. Wie ist das mit sogenannten Christen, Menschen also, die von sich sagen, dass sie gläubig sind? Nun, der Bischof der Episkopalkirche von Michigan sagte zum Beispiel, die Bibel enthält Fehler, Ungenauigkeiten, Widersprüche. Es ist deshalb verständlich, warum die maßgeblichen christlichen Kirchen die Bibel nicht als unfehlbar ansehen. Auch eine katholische Nonne sagte über die Bibel, sie ist in peinlicher Weise menschlich. Die menschlichen Autoren weisen eine erschreckende Unwissenheit auf, was Wissenschaft, Geschichte und auch Theologie anbelangt. Gott hat den inspirierten Autor nicht gegen wissenschaftliche Unkenntnis gefeit, die den Menschen jener Zeit zu eigen war. Das sind alles so Meinungsäußerungen der heutigen Zeit. Die Frage ist, sind wir auf solche Meinungen angewiesen? Sind diese stichhaltig? Oder worauf stützt sich denn wirklich unser göttliches Vertrauen in die Bibel? Lassen wir zunächst einmal die Bibelschreiber selbst zu Wort kommen. Zum Beispiel war da in 2. Samuel 23, Vers 2, der David, der dazu Stellung nahm. Er sagte, der Geist Jehovas war es, der durch mich redete. Sein Wort war auf meiner Zunge. Diesen Worten gab also David Jehova die Ehre für die poetischen Worte, die zum Beispiel in den Psalmen zu finden sind. Oder auch der Prophet Daniel, der im Kapitel 12 im 8. Vers sagte, was nun mich betrifft, ich hörte, aber ich konnte es nicht verstehen, sodass ich sprach, o mein Herr, was wird der Schlussteil dieser Dinge sein? Offensichtlich verstand also der Prophet Daniel nicht alles, was er niederschrieb. Dennoch haben sich viele seiner Prophezeiungen erfüllt. Was man aus diesen Beispielen deutlich erkennen kann, es ist wirklich so, die Bibel hat nur einen Autor, Jehova Gott. Wie kann denn nun die Bibel von Gott stammen, wenn sie doch von Menschen geschrieben wurde, wirst du vielleicht fragen. Nun, die Bibel ist tatsächlich von 40 Männern geschrieben worden, die sich daran an der Niederschrift beteiligt hatten. Aber das, was sie schrieben, war trotzdem nicht weniger Gottes Wort. Wenn wir einmal den 2. Petrusbrief aufschlagen, dann finden wir diesen Gedanken bestätigt. Im 2. Petrus, im 1. Kapitel, dort die Verse 20 und 21 lesen. Da heißt es denn, dies wisst zuerst, dass keine Prophezeiung der Schrift irgendeiner privaten Auslegung entspringt. Denn Prophetie wurde niemals durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern Menschen redeten von Gott aus, wie sie vom Heiligen Geist getrieben wurden. Also Jehova hat seinen machtvollen Heiligen Geist, und das ist diese Kraft, seine wirksame Kraft, mit der er Himmel und Erde erschaffen hat, dazu benutzt, die Niederschrift der Bibel zu veranlassen. Und wenn diese Kraft tatsächlich, wie es gläubige Menschen ja eigentlich auch bestätigen, in der Lage ist, Himmel und Erde zu erschaffen, warum sollte sie nicht in der Lage sein, die Niederschrift dieses Buches zu veranlassen? Er ging dabei ähnlich vor wie ein Geschäftsmann, der einen Brief von seiner Sekretärin schreiben lässt. Die Sekretärin schreibt zwar den Brief, aber die Gedanken da drin sind natürlich die dessen, der das veranlasst hat. Also der Autor ist Jehova Gott. Das Ergebnis ist ein wirklich wunderbares Buch. Tatsächlich besteht ja die Bibel aus 66 kleinen Büchern. Das griechische Wort Biblia, von dem die Bibel stammt, bedeutet ja eigentlich Büchlein. Diese Bücher oder Briefe wurden im Laufe von 1600 Jahren geschrieben, also von 1513 vor unserer Zeitrechnung bis 98 unserer Zeitrechnung. Alle diese Bücher sind miteinander in totaler Übereinstimmung, da sie tatsächlich nur einen einzigen Urheber haben. Außerdem, das ist vielleicht etwas, was der eine oder andere gar nicht weiß, zieht sich durch die Bibel ein einziges Thema. Ist dir dieses Thema bekannt? Jehova Gott wird durch sein Königreich, also seine Regierung, wieder gerechte Verhältnisse auf der Erde schaffen. Das ist zusammengefasst eigentlich das Thema, was die ganze Bibel vom ersten Buch Mose, von der Genesis bis zur Offenbarung durchzieht. Die Genesis beschreibt, wie aufgrund der Rebellion gegen Gott ein Paradies verloren ging. Und das letzte Buch, die Offenbarung, beschreibt, wie die Erde unter Gottes Herrschaft dann wieder zu einem weltweiten Paradies wird. Deswegen konnte der Apostel Paulus auch mit großer Überzeugung davon sprechen, was wir in 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17 lesen, dass die ganze Schrift von Gott inspiriert ist. Wenn also die ersten Christen darauf vertrauten, dass die Bibel göttlichen Ursprungs ist, haben wir nicht allen Grund, es auch zu tun. Betrachten wir einmal, inwiefern also erstens diese biblischen Prophezeiungen, zweitens dann die Grundsätze der Bibel, also auch ihre praktische Anwendbarkeit und drittens die von Jehovas Zeugen hervorgebrachten Früchte als Grundlage für dieses Vertrauen in den göttlichen Ursprung dienen können. Fangen wir einmal mit den Prophezeiungen an. Dazu wollen wir einmal gemeinsam Psalm 22 aufschlagen. Ich werde daraus zitieren, Psalm Kapitel 22. Ihr könnt das dann vielleicht mitverfolgen. Da wird ja gemäß Vers 1 erwähnt, dass Jesus von Gott verlassen wurde und Feinden ausgeliefert wurde. Dann wird in den Versen 7 und 8 vorausgesagt, dass man ihn am Pfahl verspotten würde. Im Vers 16 wird darauf hingewiesen, dass seine Hände und Füße durchbohrt worden sind. Und Vers 18 enthält die Voraussage, dass man über seine Kleidung Lose werfen würde. Das ist doch bestimmt faszinierend. Alle diese Prophezeiungen erfüllten sich dann mehr als 1000 Jahre nach ihrer Niederschrift. Das sind natürlich lange nicht alle Prophezeiungen, die die hebräischen Schriften über den Christus enthalten. Wenn wir jetzt die Zeit hätten, dann könnten wir sehr, sehr viele dieser Prophezeiungen gemeinsam verfolgen. So wie zum Beispiel die, die schon im ersten Mose niedergeschrieben wurde, 49 Vers 10, dass er im Stamm Juda geboren werden sollte. Oder in Psalm 132, 11, wo gesagt wird, dass er aus der Familie David stammt. In Jesaja 9 Vers 7 wird er als der Sohn Isais identifiziert. Micha 5 Vers 2 spricht davon, dass er in Bethlehem geboren wurde. Jesaja 7 Vers 14, von einer Jungfrau sollte er geboren werden. Hosea spricht im 11. Kapitel davon, dass er aus Ägypten gerufen wurde und. Wir hätten also eine ganze Reihe von Prophezeiungen, die seinen ganzen Werdegang in allen Einzelheiten beleuchtet. Wir haben einmal festgestellt, dass es über 300 Prophezeiungen sind, die allein die hebräischen Schriften enthalten und die sich dann buchstäblich in allen Einzelheiten an Jesus erfüllt haben. Das Buch Archaeology and Bible History sagt dazu, die Wahrscheinlichkeit, dass sich alle diese Prophezeiungen an einen Menschen erfüllen konnten, ist derart gering, dass es sich dabei unmöglich nur um scharfsinnige Vermutungen von Menschen handeln konnten. Und wenn wir uns einmal damit genauer beschäftigen, werden wir sicherlich zu dem gleichen Schluss kommen. Das gleiche gilt für die Prophezeiung, die Daniel in seinem 8. Kapitel, in den Versen 5 bis 8 und den Versen 20 bis 22 niederschrieb. Diese Prophezeiungen erfüllten sich mehr als 200 Jahre später, als dann Alexander der Große starb und das griechische Reich unter 4 seiner Generäle aufgeteilt wurde. Die Voraussagen der Bibel und die Geschichte bestätigten, dass der zweihörnige Widder für Medo-Persien stand, der Ziegenbock für Griechenland und das große Horn erwies sich als Alexander der Große. All diese Dinge in all ihren Einzelheiten haben sich dann tatsächlich über 200 Jahre später erfüllt. Bereits bevor die Juden überhaupt in die babylonische Gefangenschaft gerieten, sagte Jesaja voraus, dass Cyrus kommen und sie befreien würde und nannte sogar seinen Namen, obwohl dieser Mann natürlich noch lange nicht geboren war. In Jesaja 44, in den Versen 24 bis 28, können wir diesen Bericht verfolgen. Jesaja prophezeite dann auch im 45. Kapitel, wie Babylon eingenommen werden würde, dass seine Tore unverschlossen sein würden. Die zweiflügigen Türen am Euphrat sollten also unverschlossen sein. Und das trat ein während eines Festes in der Nacht, in der dann die Streitkräfte Zeus des Großen zum Angriff übergingen. Alle diese Einzelheiten, das haben wir vorhin schon gesagt, können offensichtlich nicht von einem scharfsinnigen Menschen in irgendeiner Weise vorausgeahnt worden sein. Dann sagte die Bibel auch später voraus, dass Babylon letztendlich vollkommen veröden wurde. Das finden wir in Jesaja Kapitel 14, Vers 22 und 23. Diese vollständige Verödung Babylons trat erst im Jahr 200 unserer Zeitrechnung ein und bis auf den heutigen Tag ist es immer noch eine Einöde, wodurch die Genauigkeit der Prophezeiung Jesajas vollständig bestätigt wurde. Und zwar 1000 Jahre vor dieser Verödung. Das ist etwas, was uns immer wieder als Bibelforscher fasziniert, wenn wir uns mit der Bibel genau beschäftigen, dass die Prophezeiungen so genau eintreten. Konnte die Bibel das nur in der Vergangenheit, wirst du dich vielleicht fragen. Nun, wenn wir einmal 2. Timotheus Kapitel 3 aufschlagen, dann merken wir ganz schnell, dass das nicht der Fall ist. 2. Timotheus 3. Da wird ja in den ersten 5 Versen werden uns bekannte Worte gesagt. Dieses aber erkenne, dass in den letzten Tagen kritische Zeiten da sein werden, mit denen man schwer fertig wird. Denn die Menschen werden eigenliebig sein, geldliebend, anmaßend, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, nicht loyal. Ohne natürliche Zuneigung, für keine Übereinkunft zugänglich, Verleugner, ohne Selbstbeherrschung, brutal, ohne Liebe zum Guten. Verräter, unbesonnen, aufgeblasen vor Stolz, die Vergnügung mehr lieben als Gott, die eine Form der Gottergebenheit haben, sich aber hinsichtlich deren Kraft als falsch erweisen. Dieser Bericht ist kein Bericht, der sich mit der Vergangenheit beschäftigt. Es ist ein Bericht, da könnten wir fast sagen, wir schlagen eine Tageszeitung auf oder wir sehen die Tagesschau. Dinge, die sich vor unseren Augen heute erfüllen. Das Verhalten von Menschen wird dort genau beschrieben, so wie sie in der Zeit des Endes sein sollten. Ja, die Bibel ist wirklich, wie es in Jesaja 46, Vers 10 gesagt wird, sie tut von Anfang an den Ausgang kund und sagt von alters her die Dinge, die nicht getan worden sind. Jehova sagt dort, mein eigener Beschluss wird bestehen und alles, was mir gefällt, werde ich tun. Das war ein ganz kleiner Abriss über die prophetischen Details, die die Bibel enthält und wir können hier nur ganz, ganz wenig erwähnen. Aber auch die praktische Anleitung, haben wir gesagt, die Grundsätze der Bibel beweisen ihre göttliche Urheberschaft. Heinrich Heine sagte einmal, ich verdanke meine Erleuchtung ganz einfach der Lektüre eines Buches. Eines Buches? Ja. Und es ist ein altes, ein schlichtes Buch, bescheiden wie die Natur, auch natürlich wie diese. Und dieses Buch heißt auch kurzweg das Buch, die Bibel. Ja, es ist wirklich der praktische Rat, den die Bibel auf verschiedenen Gebieten gibt, die sie ein Licht für unseren Pfad wählen lässt, so wie das in Psalm 119, Vers 105 gesagt wird. Sie hilft auch, wirtschaftliche Probleme zu lösen. Vielleicht denkst du, das wäre weltfremd. Durch Bibellesen hat noch keiner meine Schulden bezahlt. Ja, aber die Grundsätze, die dort enthalten sind, können uns sehr wohl dabei helfen. Wenn wir zum Beispiel an Sprüche 6, Vers 6 denken, geh zur Ameise, du Fauler, sieh ihre Wege und werde weiser. Dann ist das etwas, was sicherlich zutrifft. Arbeitsame Menschen werden bessere Chancen haben, einen Arbeitsplatz zu bekommen oder auch zu behalten. Geistige Werte werden in der Bibel vorangestellt. Wenn wir an Matthäus 6, Vers 33 und 34 denken, wo gesagt wird, so fahrt denn fort, zuerst das Königreich und seine Gerechtigkeit zu suchen und all diese anderen Dinge werden euch hinzugefügt werden. Macht euch niemals Sorgen um den nächsten Tag, denn der nächste Tag wird seine eigenen Sorgen haben. Jeder Tag hat an seinem eigenen Übel genug. Nun wird der ein oder andere sagen, auch das wäre vielleicht etwas, was der Praxis nicht entspricht. Hierzu gibt es eine kleine Geschichte, die ich euch gern einmal vortragen würde. Diese Geschichte wurde schon in verschiedenen Variationen erzählt. Vor kurzem wurde sie in Benin erzählt. Und es heißt dort, in einem Entwicklungsland kommt ein Fischer in einem Kanu vom Fang nach Hause und er begegnet einem ausländischen Wirtschaftsexperten, der in diesem Land arbeitet. Der Fachmann fragt dann den Fischer, warum er dann eigentlich schon so früh zurück sei. Dieser antwortet, dass er durchaus länger hätte fischen können, doch was er gefangen habe, reiche, um seine Familie zu versorgen. Na und was machen Sie mit all der Zeit, wollte der Experte wissen. Der Fischer antwortet, na ja, ich fische ein wenig, ich spiele mit meinen Kindern, wenn es heiß wird, dann halten wir alles Siesta. Abends essen wir dann zusammen. Später treffe ich mich mit meinen Freunden, wir machen Musik und so weiter. Hier unterbricht ihn der Fachmann. Schauen Sie mal, ich habe ein Universitätsdiplom und ich kenne mich aus. Ich möchte Ihnen helfen. Sie sollten länger zum Fang hinausfahren. Dann würden Sie mehr verdienen und können sich bald ein größeres Boot zulegen als nur dieses Kanu. Mit einem größeren Boot würden Sie noch mehr verdienen und dann hätten Sie bald eine ganze Fangflotte aufgebaut. Und dann, fragt der Fischer, Ja, dann brauchten sie den Fisch nicht länger über einen Zwischenhändler zu verkaufen, sondern sie könnten direkt mit der Fabrik verhandeln und sogar selbst eine Fischfabrik aufbauen. Sie könnten ihr Dorf verlassen und nach Cotonou, Paris oder New York ziehen und von dort aus die Geschäfte führen. Vielleicht hätten sie ja auch Lust, mit ihrem Unternehmen an die Börse zu gehen und richtig reich zu werden. Wie lange würde denn das Ganze dauern, will der Fischer wissen? Na, so ungefähr 15 bis 20 Jahre, erwidert der Experte. Und danach? Dann wird das Leben erst richtig interessant. Sie können sich zur Ruhe setzen, Sie können dem ganzen Trubel entgehen und in irgendein ruhiges Dorf ziehen. Und was dann, fragt der Fischer weiter? Na, dann haben Sie Zeit für alles. Sie können ein wenig fischen, mit Ihren Kindern spielen, Siesta halten, wenn es heiß wird, mit der Familie zu Abend essen und sich mit Freunden treffen und Musik machen. Diese kleine Geschichte soll einfach zeigen, dass die Grundsätze der Bibel tatsächlich wahr sind. Wir lassen uns heute von sogenannten Experten manchmal Dinge einreden, die unser ganzes Leben im Grunde genommen auf den Kopf stellen können. Aber der weise Rat der Bibel ist auch heute noch gültig. In Sprüche 23, Vers 20 und 21 werden wir zum Beispiel auch davor gewarnt, ein Genussleben zu führen. Es wird dort gesagt, begib dich nicht unter starke Weintrinker, unter denen, die schlemmerisch Fleisch essen. Denn ein Trunkenbold und ein Schlemmer werden verarmen und Schläfrigkeit wird einem bloße Lumpen kleiden. All das ist weiser, ausgeglichener Rat. Darüber hinaus kann auch gesagt werden, dass der Rat der Bibel sogar unsere Gesundheit verbessern kann. Wenn wir an Sprüche 14, Vers 30 zum Beispiel denken, dort wird gesagt, ein gelassenes Herz ist das Leben des fleischlichen Organismus, Eifersucht, aber es Fäulnis für das Gebein. Und wenn wir heute nach Ihrem Wachturmstudium in die Welle hören, über gewinnende Worte sprechen, dann ist genau das etwas, was sich heute an uns bewahrheitet. Wenn wir die Aggressivität der heutigen Zeit mitmachen, wenn wir in dieser Welt aufgehen, dann wird das Auswirkungen auf unsere Gesundheit haben. Daher ermuntert uns die Bibel, an Eigenschaften zu arbeiten, die charakteristisch für ein gelassenes Herz sind. Zum Beispiel in Sprüche 16, Vers 32, wo gesagt wird, wer langsam ist zum Zorn, ist besser als ein Starker und wer seinen Geist beherrscht, besser als einer, der eine Stadt einnimmt. Oder in Römer 12, wo davon gesprochen wird, niemandem Böses mit Bösen zu vergelten, für die Dinge zu sorgen, die in den Augen aller Menschen vortrefflich ist. Wenn möglich, haltet, soweit es von euch abhängt, mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt dem Zorn Raum. Da steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht Jehova. Und das erinnert uns wieder an die letzte Woche. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse stets mit dem Guten. Das sind Grundsätze, die von großer Weisheit stammen. Außerdem gewährt uns der hohe Sittenmaßstab der Bibel auch einen Schutz vor gewissen Krankheiten. In Sprüche 7, Vers 5 wird davon gesprochen, sich vor einer fremden Frau zu behüten, vor der Ausländerin, die ihre eigenen Reden glatt gemacht hat. Und in Hebräer 13, Vers 4 wird gesagt, die Ehe sei ehrbar unter allen und das Ehebett sei unbefleckt, denn Gott wird Hurer und Ehebrecher richten. Wir können uns also hier vor vielen Geschlechtskrankheiten bewahren und vor vielen schlimmen Seuchen, wenn wir diesen Rat in unserem Leben befolgen. Dann können wir Nutzen daraus ziehen, so wie es Jesaja im 48. Kapitel sagt, indem er dort sagt, im 48. Kapitel, im Vers 17 und 18, das ist, was Jehova, dein Rückkäufer, der Heilige Israels, gesprochen hat. Ich, Jehova, bin dein Gott, der dich zum Nutzen lehrt, der dich auf dem Weg treten lässt, auf dem du wandeln sollst. Oh, wenn du doch nur meinen Geboten Aufmerksamkeit schenktest, dann würde dein Frieden so währen wie ein Strom und deine Gerechtigkeit wie die Meereswellen. Das Befolgen dieser Ratschläge würde also uns in unserem eigenen Leben glücklich machen. Und dass das tatsächlich so ist, und das ist unser letzter Punkt heute, das haben Jehovas Zeugen bewiesen. Wir wollen Jehovas Zeugen deshalb nicht als irgendwie vollkommene Menschen hinstellen. Aber sie sind eine, könnte man sagen, lebendige Studie. Sie haben über 100 Jahre in der Neuzeit eindeutig positive Ergebnisse hervorgebracht in ihrem eigenen Leben. Und das zeigt jeden Tag aufs Neue die Weisheit der biblischen Ratschläge. Die Früchte, die durch das Befolgen der biblischen Moralgesetze und durch das Anwenden der Grundsätze im Leben von Jehovas Zeugen hervorgebracht worden sind, beweisen das. Es gibt viele Menschen, und wir könnten jetzt hier hunderte von Erfahrungen zitieren, die ihr ganzes Leben umgestellt haben und von einem Leben, wo sie im Grunde genommen schon kurz davor gestanden haben, sich selbst vom Leben zum Tode zu bringen, zu einem glücklichen, ausgeglichenen Menschen geworden sind. Ein Beispiel von jemandem, der einen Sinn im Leben gefunden hat, war ist Moses aus Gibraltar. Er war tief unglücklich. Er sagte, ich war ein Trinker und habe auf der Straße geschlafen. Ich fühlte mich verloren und jeden Abend habe ich zu Gott gebeten, Erbarmen mit mir zu haben, damit ich nicht noch einen weiteren Tag ertragen müsste. Unter Tränen fragte ich ihn, warum ich überhaupt auf der Welt bin, wenn ich doch zu nichts tauge, ohne Arbeit und Angehörige dastehe und niemanden habe, der mir hilft. Wozu sollte ich weiterleben? Dann geschah etwas ganz Entscheidendes. Moses fährt fort, als ich Roberto, einen Zeugen Jehovas, kennenlernte, wusste ich, dass Gott meine Gebete gehört hatte. Roberto gab mir eine Bibel und die Bibelstudienbroschüre »Was erwartet Gott von uns?« Jeden Tag studierten wir dann zusammen die Bibel auf der Bank, auf der ich nachts schlief. Nach einem Monat nahm ich Roberto mit zu einer Zusammenkunft in den Königreichssaal der Zeugen Jehovas. Schon bald hatte ich durch die biblische Wahrheit eine ganz andere Lebensauffassung. Ich schlafe nicht mehr im Freien und das Trinken und Rauchen habe ich mir abgewöhnt. Mein Leben hat sich geändert und ich bin glücklich. Ich hoffe, dass ich mich demnächst taufen lassen und Jehova als einer seiner Zeugen dienen kann. Was für eine Umwandlung ist da vor sich gegangen? Ein Mensch, der auf einer Parkbank schlief, der keine Zukunftshoffnung hatte. Und diese Zukunftshoffnung ist ihm nicht dadurch wiedergegeben worden, dass irgendeine gutmeinende soziale Institution sich ihm gewidmet hat. So wie wir das ja heute in der Welt oft hören, nicht? Dass das eigentlich unsere Aufgabe sein sollte. Ne? Sondern die Bibel und ihre Hoffnung hat diesen Menschen dazu veranlasst, sein Leben selbst in eine ganz andere Spur zu bringen. Viele Menschen, die ohne Hoffnung dastehen, stehen deshalb ohne Hoffnung da, weil es ihnen an dieser Erkenntnis, an dieser lebengebenden Erkenntnis Gottes fehlt. Bei Moses bewirkte diese Erkenntnis, dass er die Kraft und den Mut erhielt, sein Leben völlig neu zu gestalten. In seinem Fall traf das ein, worum der Psalmist Gott einmal gebeten hatte. Sende dein Licht und deine Wahrheit aus, mögen diese selbst mich leiten. Mögen sie mich zu deinem heiligen Berg und zu deiner großartigen Wohnstätte bringen. Psalm 43, Vers 3. Und so ist das ein Beispiel für alle, die sich wünschen, ihr Leben in eine andere Spur zu bringen. Ein ganz anderer Fall war Daniel, der in Belize lebte. Ihm erging es ähnlich. Er schlief nicht auf der Straße, sondern er hatte eine hervorragende Arbeit. Doch er kämpfte 20 Jahre lang gegen seine Drogen- und Alkoholabhängigkeit an und er führte ein wirklich unmoralisches Leben. Trotz seiner katholischen Erziehung sah er keinen Sinn im Leben und er zweifelte auch an der Existenz Gottes. Er suchte bei verschiedenen Kirchen Hilfe, musste aber feststellen, dass viele seiner Bekannten und Freunde, die regelmäßig in die Kirche gingen und unter denen sich auch einige Geistliche befanden, Drogen oder Alkohol missbrauchten. Seine Frau hatte unterdessen die Scheidung eingereicht. In seiner Verzweiflung meldete sich Daniel in einer Entziehungsanstalt an. Ihm war jedoch klar, dass er anschließend ohne Hilfe bald wieder rückfällig werden würde. Aber wie sollte ihm geholfen werden? Im Mai 1996, zwei Tage nach seiner Entziehungskur, ging er auf einen Zeugen Jehovas zu und überraschte ihn mit dem Wunsch, ich möchte bitte die Bibel studieren. Der Zeuge Jehovas richtete es so ein, dass Daniel zweimal wöchentlich die Bibel studieren konnte. Bereits nach kurzer Zeit brachte Daniel sein Leben mit dem Willen Gottes in Übereinstimmung, trennte sich von seinen alten Freunden und suchte sich christliche Freunde, die weder Drogen noch Alkohol missbrauchten und mit Unmoral nichts zu tun haben wollten. Daniel stellte fest, dass folgende Aussage der Bibel wahr ist. Wer mit Weisen wandelt, wird weise werden. Wer sich aber den Unvernunft mit den Unvernünftigen einlässt, dem wird es schlechter gehen. Bald darauf konnte er sagen, zum ersten Mal in meinem Leben weiß ich, was es heißt, ein reines Gewissen zu haben. Für Daniel fing ein ganz neues Leben an. Das ist auch eine ganz wichtige Sache, dass wir manchmal Menschen haben, die im Grunde genommen, nachdem sie die Erkenntnis Gottes haben, vielleicht gerne diesen Weg gehen würden, aber da sie immer noch den alten Umgang haben und sich von diesem Umgang nicht befreien, in diesem Wandel weiterhin verhaftet sind. Deswegen ist es schön, wenn wir uns dort zur Verfügung stellen und an der Seite solcher Menschen ihnen helfen, dass sie wirklich ein anderes Leben einschlagen können. Deswegen können wir sagen, dass Jehovas Zeugen in der heutigen Zeit ein praktisches Beispiel dafür sind, dass die Maßstäbe der Bibel von praktischem Wert sind. Sie sind anwendbar. Denn in über 236 Ländern der Welt und Inselgebieten haben Jehovas Zeugen die gleichen Grundsätze. Und sie wenden sie in ihrem eigenen Leben an. Sie gehen nicht einfach nur predigen, sondern sie sind sozusagen ein lebendiges Beispiel, eine Studie, dass das funktioniert. Sie sind nicht materialistisch, sondern sie suchen wirklich das Königreich Gottes und versuchen in ihrem Leben, das an die erste Stelle zu setzen. Sie hüten sich auch vor dem Missbrauch von Drogen und Tabak. Sie bemühen sich wirklich, ein reines Leben zu führen, indem sie sich selbst an den hohen Sittenmaßstab der Bibel halten. Wir haben verschiedene Dinge heute besprochen, Einzelheiten, die uns zeigen sollten, dass der göttliche Ursprung der Bibel tatsächlich belegbar ist. Wir haben davon gehört, dass die Bibelschreiber selbst diesen göttlichen Ursprung immer wieder in ihren eigenen Schriften unter Beweis gestellt haben, dass sie sagten, dass sie von Gott und von seinem Geist geleitet worden sind, dass sie manchmal überhaupt gar nicht wussten, was sie eigentlich niederschrieben. Dann haben wir einige biblische Prophezeiungen besprechen können, einen kleinen Ausschnitt von biblischen Prophezeiungen, die aber doch uns schon deutlich, glaube ich, vor Augen geführt haben, dass die Bibel tatsächlich göttlichen Ursprungs ist. Denn wie sollte es sonst möglich sein, dass über viele Hunderte, manchmal Tausende von Jahren Prophezeiungen so minutiös niedergeschrieben worden sind, die in all ihren Einzelheiten sich erfüllt haben. Dann haben wir über die praktische Anleitung gesprochen, über einige biblische Grundsätze, eine Auswahl von biblischen Grundsätzen, die gezeigt haben, dass das ein Buch ist, was nicht etwa an Aktualität verloren hat. Manche denken, das wäre so ein ganz altes Buch, was in der heutigen Zeit keinen Wert mehr hat. Und wir stellen fest, dass die Grundsätze der Bibel sich auch heute noch anwenden lassen und dass sie zu wirklich positiven, guten Ergebnissen führen. Und diese guten Ergebnisse, also die lebenden Zeugnisse, das sind Jehovas Zeugen der heutigen Zeit. Wir könnten sagen, das ist eine Studie, die über viele hunderte von Jahren schon läuft, dass das bewiesen hat, dass das tatsächlich anwendbar ist und in der Neuzeit immer noch zu guten Ergebnissen führt. Deshalb sollten wir wirklich den biblischen Rat befolgen. Wir sollten uns ohne Einschränkung dem biblischen Rat anvertrauen, Jehova vertrauen, und wir sollten auch anderen in ihrem Leben helfen, dasselbe zu tun. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der noch Hilfe benötigt, und die hier Anwesenden werden sich ihm sicherlich gerne mit ihren Erfahrungen und Kenntnissen zur Verfügung stellen und ihm kostenlos ihre Hilfe in dieser Hinsicht anbieten.